Emovotion, der E-Mobility Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Emovotion mit Jerome Brunel und Gerhard Wulff.
Hallo Gerhard.
Hallo Jerome, schönen guten Abend.
Und ich bin der Jerome in Hopp am Neckar. Der Gerhard sitzt in Stuttgart und ist neu dabei in diesem, ja, eigentlich neuen Podcast. Er ist eigentlich nicht neu, sondern ist im Grunde das Nachfolgemodell von einem Podcast davor, von Electrify BW, jetzt unter neuem Namen, Emovotion. Ein Name, Gerhard, den du dir ausgedacht hast, den habe nicht mal ich mir ausgedacht. Ich muss nämlich da gar nicht mit fremden Federn schmücken, ne?
Naja, gut, du hast gesagt, wir brauchen einen Namen, da habe ich mal deinen ausgedacht. Ganz einfach.
So einfach geht das. Also, wenn jemand einen neuen Namen braucht für sein Kind oder so, dann kann man gerne den Gerhard fragen. Gerhard, wir kennen uns schon ganz, 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 ganz lange. Ich habe mal im Kopf mal versucht nachzurechnen. Ich glaube, über 20 Jahre. Wir haben uns kennengelernt über einen Kollegen von damals vom Radio, der macht noch Radio bei SWR3, war von mir ein Kollege, Ben Streubel, und wir nennen ihn eigentlich der Benny-Bär, und es war ein gemeinsamer Freund von uns, ne? Wir haben beide nie zusammen gearbeitet, obwohl du ja früher beim Hörfunk warst.
So ist richtig. Also ich habe eine Zeit lang auch bei der Antenne gearbeitet, bin dann allerdings zu einem anderen Sender und habe da ein bisschen Redaktionsleitung gemacht, also was man also alles tut im Laufe seines Rundfunklebens, gell?
Genau. Ja. Du machst aber keinen Hörfunk mehr, schon lange nicht mehr. Du hattest aber durchaus interessante Stationen nach dem Hörfunk. Teilweise journalistisch, teilweise auch nicht.
Richtig. Also ich habe Rundfunk einige Jahre, im Grunde 15 Jahre lang gemacht. Und dann bin ich aber umgestiegen auf Online-Journalismus und habe da auch verschiedene Projekte betreut. Unter anderem in deiner Nähe, in Oberndorf, Schwarzwälder Bote, Internetauftritt. Da war ich der erste Online-Redakteur. Und
okay.
bin da jeden Tag von Stuttgart aus runter gependelt, bis mir das dann doch zu mühsam war und ich dann bei der Motorpresse angeheuert habe und da ein Projekt betreut habe. Die verschiedenen Magazine wie Connect, diese Handyzeitschrift, und Audio Stereo Play, Colorfoto etc., also die ganzen Technikmagazine, die habe ich dann in eine Net Edition gebündelt und online gebracht. Und das war auch eine schöne Aufgabe, richtig. Und später habe ich sogar mal eine Zeit lang Wein verkauft. Ja.
Und du hast auch Bücher über Wein geschrieben, ne?
Richtig, ja, natürlich. Weil,
kann man die kaufen? Wie heißen die?
Die gibt's sogar noch im Handel. Musst du vielleicht im Antiquariat gucken. Winzerküche heißt die Reihe. Winzerküche Baden, Winzerküche Württemberg und Winzerküche Franken sind noch im Handel erhältlich. Und da hatte ich die glorreiche Idee, die mir auch etliche Kilo mehr auf den Rippen beschert hat, dass ich zu den Winzern fahre und die frage, was sie denn gerne kochen, wenn sie einen bestimmten Wein aus ihrem Weinberg, aus ihrem Keller holen und den mal wieder trinken wollen. Und die haben natürlich allermeistens das genau gekocht und den Wein dazu serviert. Und naja, dann isst man halt freundlicherweise auch mit. War meistens ja, ne? Sehr gut.
Gib zu, du hast das Buch nur geschrieben, damit du dich da kostenlos verköstigen lassen kannst.
Das ist die alte Journalistenregel. Denke dir eine Reihe aus, mit der du überleben kannst.
Ja. So, und jetzt habe ich eben das Problem gehabt, das heißt kein Problem, aber ich habe mir dann überlegt, mit wem möchte ich gerne diesen Podcast machen. Und wir sind ja schon lange im Gespräch, also fast ein Jahr mittlerweile sind wir im Gespräch. Wir möchten gerne einen neuen Podcast machen, nicht diesen hier, sondern einen anderen. Und wir arbeiten da schon relativ lange dran. Und jetzt hat sich aber erstmal die Gelegenheit ergeben, dass wir hier zusammensitzen, denn das Thema interessiert dich auch. Denn mittlerweile bist du ja auch beruflich mehr Richtung Automobil gegangen jetzt, ne?
Ja, vor wenigen Tagen habe ich angefangen bei einem großen Dienstleister, nämlich Dekra, und arbeite dort im Bereich Customer Service, so ein bisschen als Schnittstelle zwischen dem Gutachter und den Versicherungen, damit der Geschädigte, beispielsweise der Hagelgeschädigte, dann irgendwann auch sein Geld kriegt, ne? Und da bin ich jetzt tätig. Hochinteressante Geschichte, habe ich in der Form noch nicht gemacht, aber es ist spannend und der ganze Konzern, also Dekra, hat auch interessante neue Sachen, können wir uns im Laufe der Zeit wahrscheinlich auch unterhalten. Ich sage nur Batterietest für E-Fahrzeuge, sind sie momentan ganz führend. Das ist eine ganz wichtige Bewertungsgrundlage für den Verkauf oder Ankauf von gebrauchten E-Fahrzeugen, was jetzt immer mehr kommt. Genau.
Gut, da werden wir sicher auch deine Kontakte in Zukunft nutzen und den einen oder anderen Techniker oder Fachmann vors Mikro holen. Schauen wir mal. Das ist ja ein neuer Podcast, der jetzt eigentlich nicht neu ist, sondern im neuen Gewand ist mit einem neuen Co-Moderator. Und wenn man so einen Podcast startet, dann braucht es auch immer Leute im Hintergrund, die irgendwie helfen. Und da möchte ich einfach mal ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Und zwar einerseits an André Reichelt. Der bastelt nämlich jetzt gerade an der Homepage, die es zu diesem Podcast geben soll. Die ist noch nicht fertig. Das liegt aber nicht am André, sondern das liegt an mir. Weil da braucht er erstmal Material, das ich ihm schicke, damit er da was draus basteln kann. Aber schon an dieser Stelle jetzt schon mal ein herzliches Dankeschön. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Tobias Kosler bedanken. Tobias Kosler hat nämlich die Musik, die wir gerade gehört haben, als Intro komponiert und produziert und mir das zugeschickt. Herzlichen Dank. Ist übrigens ein Berufsmusiker. Wer Berufsmusiker braucht, der kann mal gern auf seine Homepage gehen. Und das verlinken wir auch in den Shownotes. Und dann möchte ich mich auch bei dieser bezaubernden Stimme, die am Anfang unseren Namen gesagt hat, ganz, ganz herzlich bedanken. Ist auch eine ehemalige Kollegin von mir, die du auch kennst. Ihr seid nämlich auch miteinander befreundet. Und zwar die Conny Merz. Mit der habe ich auch lange Jahre, also 11 Jahre, zusammengearbeitet bei Antenne 1. Sie hat also für uns das am Anfang eingesprochen und da auch ein ganz herzliches Dankeschön. Sie hat, glaube ich, auch einen eigenen Podcast, ne?
Richtig, sie hat einen eigenen Podcast, Hundepfoten, wenn ich es richtig weiß, aber an den Link stellen wir noch unten rein. Der ist nämlich wirklich spannend für alle Menschen, die Hunde besitzen und vielleicht wissen wollen, wie man mit denen sehr gut oder besser noch als bisher umgehen kann. Sie interviewt da in ihrem Podcast immer einen sehr guten Experten, den Adam Höpfel. Mit dem war ich gestern und mit der Conny übrigens essen und ganz herzliche Grüße an dich auch. Und Conny lässt fragen, wann denn endlich unser Podcast startet. Also da können Sie beruhigen, jetzt demnächst.
Jetzt. Nein, und wir haben auch miteinander telefoniert, weil ich mich auch nochmal persönlich bedanken wollte bei ihr. Und wir hatten also tatsächlich viele Jahre keinen Kontakt mehr und wir haben also gleich ausgemacht, wir werden da Abhilfe schaffen und uns mal zu dritt mit dir einfach mal zu einem Kaffee treffen abends oder zum Essen, wie auch immer, dass wir uns einfach mal wieder zusammensetzen und über alte Zeiten reden, damals beim Hörfunk. Gut, also vielen Dank an alle diejenigen, die mich da unterstützt haben jetzt bei dem Relaunch dieses Podcasts und ich möchte mich auch bei denen bedanken, die dabei waren beim Immobiltreffen in Horb, die mich da auch ermutigt haben, da weiterzumachen und da das Neue in Angriff zu nehmen, auch an die Leute dort ganz, ganz herzliches Dankeschön und ja, wir haben einiges vor mit dem Podcast. Das eine, was wir vorhaben, ist, dass er regelmäßig erscheinen soll. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, so alle 2 Wochen, das haben wir uns fest vorgenommen. Da grinst gerade jemand im Hintergrund, ich sag auch gleich wer, weil in der Vergangenheit ist mir das noch nicht so gelungen, dass wir da so Regelmäßigkeit reinbekommen haben, aber Gerhard und ich haben uns das wirklich vorgenommen und es wird auch mehrere Menschen geben, die auch im Hintergrund uns Themen zur Verfügung stellen wollen, beziehungsweise mit ihren Themen zu uns in die Sendung kommen werden. Das wird auch gleich heute stattfinden, so dass wir einfach eine etwas breitere Basis bekommen an Leuten, die uns da unterstützen. Dann wird es nämlich auch einfacher, das in einem 2-wöchigen Rhythmus zu bekommen. Ich habe am Anfang ja den Jingle gespielt und da war es ja zu Lande, zum Wasser, in der Luft und das nehmen wir auch ernst. Also wie bisher war der Podcast, so wie bisher war, zwar auch breit aufgestellt, aber der Schwerpunkt lag immer beim Auto. Das wird auch in Zukunft mehr oder weniger so sein, aber wir wollen gerne ein bisschen mehr in die Breite gehen, das heißt auch in die Luft, das haben wir auch schon in der Vergangenheit gemacht, aber was wir so gut wie gar nicht gemacht haben bisher, war auf das Wasser zu gehen. Da habe ich ein neues Projekt und da werde ich gleich was darüber erzählen. Jetzt aber kommen wir zu unserem ersten Gast, Gerhard, und zwar eine junge Frau, die Frau ist von demjenigen, der uns auch die Webseite bastelt. Die Jessica Reichelt und die habe ich jetzt in der Leitung. Grüß dich, Jessica. Hi.
Ja, hi, miteinander.
Wir haben uns zuletzt gesehen beim E-Mobil-Treffen in Horb, da warst du auch dabei. Du bist auch mit einem interessanten, sage ich jetzt mal, Auto gekommen, weil die meisten kommen ja irgendwie mit dem Tesla oder mit der Zoe oder was auch immer. Du bist noch so richtig klassisch gekommen, ne?
Ja, wir fahren seit 2018 einen Nissan Leaf, also nicht den ersten, sondern schon den zweiten, den ZE1.
Das heißt aber auch, dass das Einzige, was du laden kannst, ist entweder Typ 2 oder du kannst laden, wie heißt es, CHAdeMO, ne?
CHAdeMO, ja, genau.
Geht es überhaupt noch? Gibt es überhaupt noch CHAdeMO-Schnelllader?
Es wird immer, immer schwieriger. Also es gibt Standorte, die CHAdeMO mittlerweile abgebaut haben. Oder wenn es CHAdeMO gibt, dann wird es, wenn es kaputt ist, nicht repariert und man steht vor einer kaputten Ladesäule. Also es wird immer, immer schwieriger.
Überlegst du dir irgendwann umzusteigen auf ein anderes Auto oder bleibst du? Ich weiß, du liebst dein Auto. Ich weiß das.
Ja,
das hast du mir nämlich persönlich erzählt. Du liebst dein Auto. Aber wenn du irgendwann nichts mehr findest zum Laden, ist auch blöd, ne?
Ja, also für einen Alltag brauchen wir das CHAdeMO jetzt nicht unbedingt. Aber auch das einphasige Laden mit Typ 2 ist manchmal schon echt anstrengend und mühselig. Ich habe bisher aber einfach noch kein Auto gefunden, wo ich sage, das ist es, da springt der Funke über, so wie beim Leaf.
So, und ich habe dich eingeladen in die Sendung, erstens mal, weil wir uns gut kennen, privat, und zweitens, weil du sehr aktiv bist in einem Verein, den ich sehr schätze, auch wenn ich als Mann da nichts zu suchen habe und da diskriminiert werde, was ich hiermit anprangere. Du bist nämlich bei den Electrified Women. Da bist du mit dabei und kümmerst dich da auch um eine Veranstaltung, über die wir auch gleich sprechen möchten. Zunächst mal Electrified Woman. Vielleicht kennt der eine oder andere den Verein nicht, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Aber vielleicht sagst du einfach mal, was das für ein Verein ist.
Genau, also die Electrified Women, Mehrzahl, haben sich
du, mein Englisch ist so
2020 als Verein, sind aber schon 2018 entstanden mit einer WhatsApp-Gruppe und dann auch relativ schnell mit einer Facebook-Präsenz. Als Vernetzungsmöglichkeit von Frauen, für Elektromobilität, alle Fragen drumherum. Wer kennt sie nicht, die Vorurteile, der Verkäufer schaut einem Autohaus an, eine Frau her. Und dann auch noch Elektroauto, ja, super.
Da unterstützt ihr dann und gebt Ratschläge, helft einfach weiter und macht Mut.
Genau, also das ist eine der Ideen, die wir haben, dass wir ja uns gegenseitig unterstützen mit dem Know-how, uns auf den Weg bringen, auch bei Bedarf mitgehen, wenn jemand sagt, ich brauche da Hilfe. Oder dass wir auch Probefahrten organisieren mit den Autos von Vereinsmitgliederinnen, die das dann halt privat anbieten. Also wir vernetzen uns auch, wir gehen auf Veranstaltungen, nehmen einfach die Hemmschwelle auch für die Frauen.
Wo liegt denn geografisch der Schwerpunkt von den Electrified Women?
Also wir sind tatsächlich quer über die Republik verteilt. So ein paar Schwerpunkte mitgliedertechnisch haben sich schon rausgebildet. Das sind natürlich gerade auch die bevölkerungsreichen Bundesländer, wie jetzt Nordrhein-Westfalen. Wir haben sehr aktive Mitglieder in Hessen. Wir haben sehr aktive Mitglieder in Norddeutschland, da vor allem in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen. Ja, aber eigentlich sind wir quer durch die Republik vertreten und wir haben tatsächlich auch ein Mitglied, was sogar bis Marokko unterwegs ist.
Okay, und gibt es dann richtige Treffen, also auch jetzt im Verein, also Vorstandssitzungen oder eben Vereinssitzungen, oder wie macht ihr das?
Ja, also wir haben natürlich ganz klassisch als Verein unsere Jahreshauptversammlung, die ist auch erst vor kurzem gewesen, da waren jetzt auch Vorstandswahlen. Die hat dieses Jahr in Werlte stattgefunden, das ist auch der Gründungsort der Electrified Women. Ansonsten haben wir viele regionale Stammtische, die halt von den Mitgliedsfrauen organisiert werden. Und einige Mitglieder bieten auch organisierte Touren an. Also jetzt dieses Jahr hatten wir eine Schleswig-Holstein-Tour, die eine aus dem Verein organisiert hat. Und ich weiß, dass eine Tour in Hamburg in Planung ist und eine im Ruhrgebiet, Rheinland, die Ecke.
Also mich würde interessieren, welche Probleme denn ihr am meisten diskutiert. Also ist das tatsächlich die Ladepunktfrage, ob man gut durch Deutschland kommt, oder was ist das heißeste Thema bei euch im Verein?
Also was tatsächlich auch schon in den Medien war mit uns als Ansprechpartner, war tatsächlich eine Situation, wie sollte so ein Rastplatz bzw. eine Lademöglichkeit gestaltet sein, also Thema Toiletten, Beleuchtung,
Sicherheit.
Sicherheit, genau. Ja. Also sowas, da gab es tatsächlich, ich meine, es war ein Fernsehbeitrag, auf jeden Fall gab es auch Radiobeiträge zu solchen Themen. Dann aber auch, ja, Frauen haben andere Ansprüche an ein Auto. Was wünscht man sich von dem Auto? Thema Familie, ja. Also einfach auch der weibliche Blick auf die Mobilität an sich.
Was ist denn der Unterschied konkret zwischen dem männlichen Blick aufs Auto und dem weiblichen Blick?
Ja, also zum einen ist es natürlich so, dass Frauen halt, ja, bedingt durch die Familie oft sagen, ich brauche ein funktionales Auto, wo kann ich die Kindersitze reintun, wie viel Platz habe ich, aber auch das Handling an sich, also wenn ich jetzt total Schwierigkeiten habe, mit Stecker und Ladekabel zu hantieren, weil ich als Frau vielleicht auch einfach, ja, mich damit nicht ganz so leicht tue wie jetzt ein Mann, dass das auch gesehen wird, dass das eben nicht allen gleich leicht fällt. Sowas zum Beispiel auch.
Okay. Wenn du die Ladeplätze, die Ladeplatzsituation jetzt anschaust, in den letzten, sage ich mal, Monaten, ich achte ja nicht so drauf, ob das sicher ist oder nicht, ob das gut beleuchtet ist oder nicht, sondern ich achte drauf, gibt es da was zu futtern, gibt es da eine Toilette. Hat sich die Situation aus deiner Sicht in der letzten Zeit verbessert oder ist es gleichbleibend geblieben?
Tendenziell würde ich sagen, hat sich das schon verbessert. Gerade auch so größere Standorte wie jetzt von Fastnet oder von NBW, die haben ja oft mittlerweile die Überdachungen, die wirklich gut beleuchtet sind. Aber es gibt halt auch immer noch Standorte, wo die Ladesäule irgendwo ganz hinten am Parkplatz ist und die letzte Laterne ist noch 10 Meter davor. Also auch die Standorte gibt's noch und gefühlt tut sich an den Standorten halt auch nichts.
Also da ein Aufruf mal an die Leute, die diese Dinger betreiben, da einfach mal auch an die Frauen zu denken. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man da, was weiß ich, irgendwie nach Hause fährt nach einem Konzert nachts um 2, ja, und dann an so eine Ladesäule muss, wo es dunkel ist, wo niemand ist, ja, also wo man wirklich ganz allein ist in dem Auto. Ich kann mir da gut vorstellen, dass Frauen sich da äußerst unwohl fühlen, weil ich würde mich da auch als Mann da nicht so wahnsinnig wohl fühlen.
Also ich habe schon Ladestationen gehabt, wo ich mich im Auto eingeschlossen habe, wo ich angesteckt habe, habe mich reingesetzt und habe abgeschlossen, weil ich gesagt habe, hier hinten ist es so dunkel, hier ist keine Menschenseele, hier stelle ich mich nicht nach draußen, auch wenn ich gerne frische Luft hätte, mache ich nicht.
Okay. Traurig, aber wahr, aber wie du gesagt hast, es wird besser, gerade auch, weil ja immer mehr Ladeparks entstehen, sei es von Tesla, sei es von ENBW und was es da sonst noch so gibt, da gibt es dann schon deutliche Verbesserungen, weil die sind ja dann auch beleuchtet und da ist man ja auch meistens nicht allein. Gut, nachts um 2, 3 Uhr vielleicht schon, aber wenn es beleuchtet ist, ist es dann doch deutlich angenehmer. Gut, Jessica, du bist aber auch für Electrified Women zuständig für eine ganz bestimmte Veranstaltung und diese Veranstaltung, muss ich sagen, finde ich super interessant, weil normalerweise wird ja eben Autofahren sehr gern mit Männern verbunden, aber wenn man in die Geschichte schaut, dann sieht man, dass die erste Überlandfahrt, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht von einem Mann gemacht worden ist, sondern von einer Frau, nämlich von Bertha Benz. Ist bekannt, ich glaube, von Pforzheim nach Mannheim. Korrigiere mich, wenn ich da falsch sage.
Von Mannheim nach Pforzheim.
Genau, die haben ja in Mannheim, glaube ich, gewohnt damals und sie ist dann nach Pforzheim gefahren und das war die erste Überlandfahrt. Was damals nicht ganz einfach war, weil es gab keine Tankstellen zum Beispiel. Sie musste dann in die Apotheke rennen, um sich dort Benzin zu besorgen. Ja. So, und du machst jetzt eine Veranstaltung, die im Grunde diese Fahrt von Bertha Benz sozusagen als Vorbild nimmt, ne?
Ja, genau. Also die Veranstaltung gibt's im Verein schon länger. Also das ist jetzt, in diesem Jahr war es die 4. Tour, die gemacht wurde. Und bisher war es eine reine Vereinsveranstaltung. Dieses Jahr erstmalig auch für interessierte Frauen außerhalb des Vereins. Und da treffen wir uns halt, bilden Fahrgemeinschaften und fahren eben diese historische Route, die ja auch ausgeschildert ist, die Bertha Benz Memorial Tour, fahren wir da ab, machen ein paar witzige Aufgaben nebenher, dass man eben auch so ein bisschen beweisen kann, ich war dabei und ich bin die Strecke auch gefahren und ja, sind halt auf den Spuren unterwegs der Frau, die als erste die Reichweitenangst besiegt hat, so sagen wir es, weil ja, wie du schon sagst, Tankstelle gab es halt nicht an jeder Ecke und sie hat es halt trotzdem gemacht und hat bewiesen, es geht.
Darf ich als Mann mitmachen?
Stand aktuell nein, was die Zukunft bringt. Schauen wir mal, also ja.
Nein, es ist okay. Ich kann mich ja an den Straßenrand stellen und den Frauen dann zujubeln.
Jubelrufe sind immer willkommen.
Ja, da bist du. Gut, Jessica, wann findet das statt?
Die Fahrt ist immer Anfang September, also ungefähr auch zu der Zeit, wo die Bertha Benz ihre Tour gemacht hat.
Ah, okay. Und da kann man sich wahrscheinlich dann vorher über die Webseite anmelden.
Genau, also da gibt es dann eine Anmeldung für die Vereinsmitglieder, ganz klassisch auf dem Wege per E-Mail, WhatsApp-Gruppe und für die Interessierten dann auch WhatsApp, Facebook, also da öffnen wir die Kanäle dann natürlich auch entsprechend. Es gibt ein Hotel, wo wir alle untergebracht sind, gemeinsames Essen. Also es ist eine ganz witzige Veranstaltung, macht echt Spaß. Man kann verschiedene Fahrzeuge ausprobieren. Wir versuchen auch die Fahrgemeinschaften immer mal durchzuwechseln. Das ist wirklich sehr lustig.
Das hört sich auch wirklich lustig an. Vielleicht komme ich vorbei, wie gesagt, zum Zujubeln. Mitmachen darf ich ja nicht. will ja hier, darf ja nicht. Hm.
Ist das die einzige Veranstaltung, die ihr so im Automobilbereich macht, also mit Fahrten, oder macht ihr auch noch andere Sachen? Ich habe auf eure Website geschaut und da habe ich auch gesehen, dass ihr so eine Art Rallye noch macht.
Genau, also wir nehmen durchaus an verschiedenen Veranstaltungen auch teil. Also klar, der E-Cannonball, auch da waren schon Teams von uns vertreten. Beim Eco Grand Prix und jetzt dann auch beim E4 Festival sind wir dabei mit Fahrzeugen, mit Stand. Also wir sind eigentlich immer gerne überall dabei, wo man uns haben möchte. Ich glaube, da sagt keiner von uns nein.
Okay, Jessica, danke, dass du da warst. Und jetzt pass auf, du bleibst nämlich noch die ganze Zeit da. Wir haben vorher besprochen, dass du einfach mal die weibliche Stimme in dieser Folge bist und mit uns dann gemeinsam weiter moderierst. So, wir kommen zum nächsten Thema und dazu habe ich nochmal einen Gast, den haben wir jetzt telefonisch zugeschaltet. Hallo Timo Schad.
Einen wunderschönen guten Abend.
Timo
oder
Schad.
Tag, was auch
ja,
immer.
Ja, jetzt haben wir Abend, dann können wir euch Abend sagen, aber der eine oder andere hört es vielleicht morgens um 5, warum auch immer. Timo ist vom T&E-Magazin, er ist der Herausgeber, ne?
Du verwechselst es mit einer ungemeinen Regelmäßigkeit.
Ja,
Verleger. Nein, ich bin der Verleger. Herausgeber sind der Tesla Fahrer und Freunde e.V. Ja. Und der Tesla Owners Club Helvetia.
Gut, jetzt haben wir es aber hoffentlich endgültig.
Also, ich erkläre es dir jetzt mal, ein für alle Mal. Merk dir das. Schreib dir es hinter die Ohren.
Jawohl,
Herausgeber ist ein Ehrentitel. Verleger... Oh. Das ist eine Tätigkeit.
Okay.
Da verlegt man eine Zeitschrift.
Okay.
Also so viel Ehre verdiene ich einfach nicht, als dass ich Herausgeber sein könnte.
Naja, du hast ziemlich viel Stress gehabt die letzten Wochen. Also jetzt hast du wieder ein bisschen durchgeatmen können. Du hast nämlich diese Großveranstaltung gemacht, To Be Fair hieß die, in Hamm. Ich wollte eigentlich auch kommen, ehrlich gesagt, und dort auch ein paar
Interviews machen. Nennen wir es mal lieber To Be Fair elektrische Community.
Okay.
Also To Be Fair ist also unser Hauptsponsor, ja. Den führten wir halt im Namen, weil er uns ziemlich viel Knete abgegeben hat.
Okay.
Ja, und direkt nach dem Event, also nochmal vollständiger Name, To Be Fair elektrische Community, direkt nach dem Event habe ich dann die nächste Ausgabe des T&E-Magazins gemacht.
Genau.
Also das war schon sehr
und zwischendurch schön. Haben wir telefoniert, um einen Termin zu finden, damit wir dich hier in die Sendung bekommen. Hat jetzt endlich geklappt. Und wie war denn die Veranstaltung, die ich verpasst habe? Habe ich viel verpasst? Ich vermute mal ja.
Ja, du warst ja in Hannover
und
letztlich durchaus vergleichbar. Andere Veranstaltungsinhalte. Also wir haben wieder ein Diskussionsprogramm gehabt. Diesmal ohne dich als Moderator, aber es lief auch so.
Okay.
Und ansonsten haben wir letztlich wieder ziemlich viele Leute da gehabt, ziemlich viele Elektrofahrzeuge, vielleicht ein paar Tesla weniger als beim letzten Mal oder umgekehrt mehr andere Marken. Weil der Versuch ja letztlich eine markenübergreifende Community anzusprechen, diesmal halt mehr oder minder funktioniert hat. Wobei das Thema am besten mit deinen Fragen jetzt behandelt wird, weil wir wollten ja über dieses Thema Community auch ein bisschen reden. Ne?
Richtig, genau. Und zunächst mal die Frage... wir haben ja vorher miteinander gesprochen, war ja auch ein Interview in Elektrifier BW, dem Podcast, da haben wir drüber gesprochen, dass es schwieriger wird, die Leute dazu zu motivieren, überhaupt zu so einer Veranstaltung gekommen. Wie war denn jetzt der Zuspruch?
Ja, ganz genau. Also letztlich die Vermutung hat sich zum Glück nicht ganz bewahrheitet. Es haben sich halt doch deutlich mehr Leute auf den Weg gemacht. Ich würde mal sagen, von der Besucheranzahl sind wir Pi mal Daumen halt in Hannover wieder gelandet. Also ich schätze, es waren so an die 3000 Leute, vielleicht auch irgendwas zwischen 2.500 und 3000 Leute auf dem Gelände. Und das hat letztlich schon wieder so funktioniert. Die Frage ist, vermehrt sich die Community? Ist das jetzt halt irgendwie immer dieselbe Truppe, die sich da versammelt? Ich fürchte zu wesentlichen Teilen. Es ist allerdings ganz klar unsere Absicht, diese künstliche Community ja nicht künstlich aufrechtzuerhalten, sondern irgendwie auch mit Leben zu füllen. Und das ist halt dann die Frage, also ob ich das als Veranstalter beantworten kann, das müssen dann eher Besucher des Events beurteilen. Aber letztlich, was wir so vernommen haben, sehr positive Resonanz, sowohl von Seiten der BesucherInnen als auch der Aussteller.
Ja, habt ihr denn gezielt gefragt, auch die Besucher? Gab es da beispielsweise so die Möglichkeit, mit denen in Kontakt zu treten? Oder waren es nur zufällige Ereignisse, wo du dann was erfahren hast von denen? Weil sonst würde ich dringend empfehlen, dass man das bei den Veranstaltungen richtig durchzieht, ne? Also mit Publikumsbefragung.
Ja, sagen wir mal so, es ist natürlich immer so ein klein wenig Sonderfall, wenn man als Veranstalter dann da irgendwie auf dem Gelände unterwegs ist und Leuten begegnet, die einen halt erkennen und dann logischerweise eben auch ja dann mit Lob überschütten. Also es gab auch kritische Bemerkungen, aber durchaus konstruktiv. Ich habe jetzt niemanden gehabt, der mir da jetzt irgendwie was von Elchen erzählt hat. Und was man ganz klar eben auch als repräsentativ ein Stück weit wahrnehmen kann, das ist das, was anschließend dann bei YouTube erscheint. Also wir hatten irgendwas so Größenordnung zwischen 60 und 80 YouTuber vor Ort und die haben halt, müssen wir tatsächlich noch auswerten, unendlich viele Videos fabriziert und diese fallen ja, durch die Bank weg positiv auf. Also ja, natürlich gibt's auch irgendwelche Nölereien von Leuten, die Dinge missverstanden haben, aber im Grunde genommen, ja, würde ich mal sagen, also mit einer 90-98%igen Trefferquote sehr positiv.
Die Medien sind dir ja auch wichtig, ne? Also gerade YouTuber, dass die da mitziehen, also für deine Veranstaltung. Du machst ja auch extra eine Veranstaltung schon im Vornherein. Ich glaube, freitagabends ist das immer, wo sich die YouTuber unter sich treffen mit dir zusammen, wo ich ja auch eingeladen war. Warum machst du das?
Also wir beide haben ja dieses erste Treffen seinerzeit in Horb veranstaltet.
Richtig.
Nämlich eine Influencer- oder YouTuber-Konferenz zum Austausch der Influencer oder Content-Creator, wie auch immer man sie nennen mag. Also letztlich wollen die ja nicht Influencer genannt werden, obwohl sie teilweise welche sind. Aber das Entscheidende bei der ganzen Sache ist halt, aus meiner persönlichen Sicht auch so ein klein wenig Inhalte da reinzuwerfen. Also den Leuten dabei behilflich zu sein, zum einen gegenseitig voneinander zu lernen und zum anderen eben auch Inhalte an sie heranzutragen und ja, brutal gesagt, so ein klein wenig eine Linie da reinzubringen. Diesbezüglich hatten wir ja auch wieder den Professor Quaschning als Referenten, der auch schon im Vorjahr einen Impulsvortrag den Influencern gehalten hat. Und sowas ist halt für mich super wichtig. Also, dass eben die Content-Creator nicht nur Vernetzung erfahren, das kriegen sie ja vielleicht auch auf anderen Ebenen bei anderen Treffen, sondern eben ganz gezielt auch mit Inhalten versorgt werden. Und das ist so ein bisschen die Intention. Aber das ist halt tatsächlich eine geschlossene Veranstaltung. Also das soll auch ganz bewusst nichts nach außen bringen. Das ist geschützter Raum für die Influencer, die sich dann auch durchaus gegenseitig auch mal kritische Töne entgegen scheppern. Und das, ja, du erinnerst dich, in Horb, da saßen wir irgendwie mit 30 Leuten. Diesmal waren es halt locker 50, vielleicht auch ein paar mehr. Ich habe es jetzt gar nicht ausgezählt. Aber es ist halt ja auch spannend, wie sich die Klientel verändert. Es sind eben auch viele neue Kanäle am Start, viele neue Zielgruppen, die daran gekoppelt auch angesprochen werden können. Es war ein Tesla-Markus anwesend, der sozusagen schon beim ersten Treffen dabei war, jetzt in Hannover nicht dabei war, ja ausgesetzt hat. Aber es waren unheimlich viele neue Kanäle, die vor 2 Jahren vielleicht noch gar nicht existiert haben mit am Start. Und das Spannende dabei ist eben, diese Leute eben jetzt auch ja nicht nur kennenzulernen, in Austausch zu bringen, sondern eben auch so ein bisschen inhaltlich auf Spur zu bringen, weil Elektromobilität bekanntlich ja nicht nur dadurch oder damit aufhört, jetzt irgendwie von einer Ladesäule zur nächsten zu fahren.
Also was mir so ein bisschen auffällt, was die YouTuber betrifft, also ich habe ja früher selbst YouTube gemacht, ne? Du erinnerst dich, und das gar nicht so erfolglos, und habe dann irgendwann aufgehört damit, aus 2 Gründen. Der eine Grund war, ich habe keine Zeit mehr dafür, ja, und es wurde auch immer professioneller. Das heißt, ich hätte da mehr Zeit reinstecken müssen, um überhaupt mithalten zu können. Auf der anderen Seite habe ich mir aber auch gesagt, muss ich jetzt der 20. sein, der zu dem oder jedem Thema auch nochmal einen Film macht. Also was ich so ein bisschen beobachte, da kauft sich jemand ein neues Model 3 oder Model Y, hat Spaß daran und denkt sich, wow, da mache ich jetzt einen YouTube-Kanal draus und dann erzählt er mir, wie er seine erste Langstrecke fährt. Und ich denke mir, das habe ich jetzt auch ungefähr 57 Mal gesehen. Wieso muss ich das jetzt von dir auch nochmal bekommen? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es immer mehr YouTube-Kanäle gibt, die aber sich irgendwie gegenseitig kopieren, mehr oder weniger.
Nein, das machen die nicht. Du bist schlicht nicht die Zielgruppe von diesem neuen Kanal, sondern das sind halt neue Leute. Hm. Ich habe da witzigerweise erst gestern ein Gespräch halt mit meinem Administrator drüber geführt, der jetzt seit ein paar Monaten halt auch ein Model Y fährt. Und der hat so seinen Influencer, der ihm halt einen erzählt. Und das ist eben keiner, der wie Tesla Markus das jetzt schon seit 20 Jahren macht, sondern das ist einer, der quasi zeitgleich mit ihm sich ein Model Y gekauft hat. Und dem klebt er an Lippen. Der macht jetzt die Erfahrungen, die er letztlich dann für seinen Alltag berücksichtigen möchte. Und so läuft das halt faktisch. Und das man darf sich da nicht selber als Maßstab nehmen.
Okay. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch so eine Entwicklung hin zur Kommerzialisierung. Das heißt, Kanäle, die es auch schon länger gibt, die dann versuchen, damit Geld zu verdienen. Das finde ich jetzt nicht verwerflich, um Gottes Willen. Das kann man ja machen. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Aber ich brauche das nicht.
Ja, gut. Also letztlich ist YouTube ein kommerzielles Medium. Und also wir kennen es ja auch vom Fernsehen, ich gucke kein Fernsehen mehr, aber wenn ich denn mal irgendwie in einem Hotel sitze und da halt mit klassischem Fernsehen konfrontiert werde, da mache ich dann die Kiste auch sofort wieder aus, weil das ja nicht auszuhalten ist, wie man halt mit Werbung zugeballert wird. Und das ist halt im Segment YouTube halt auch nicht anders. Was halt verwerflich ist, wenn da Product Placement stattfindet und letztlich halt nicht gekennzeichnet einem Dinge untergejubelt werden. Aber im Grunde genommen funktioniert diese Welt halt leider Gottes nur kommerziell. Es gibt natürlich einzelne Kanäle, die entweder noch zu klein sind, um da kommerziell zu agieren oder das ganz bewusst nicht möchten, dass Werbung läuft. Aber was ich glaube, ich da irgendwie auch vollkommen okay finde, ist, wenn sich Partnerschaften mit dazu passenden Unternehmen geben, wo ein YouTube-Kanal dann sich eben tatsächlich eine Kamera auch oder was viel wichtiger teilweise auch ist, einen besseren Ton leisten kann. Und das finde ich echt nicht verwerflich. Aber ich verstehe halt, warum du halt irgendwann die Kamera aus der Hand gelegt hast und das Mikrofon präferierst. Das ist letztlich halt eine Geschichte, der Markt ist schon ganz schön voll. Es gibt ganz schön viele YouTuber und du hast natürlich recht, es wird ziemlich oft das Gleiche erzählt.
Wenn ich da mal kurz einhaken darf, die YouTuber, die jetzt da waren bei der Veranstaltung, du hast ja bestimmt jetzt auch im Nachhinein geguckt, was die so auf ihren Kanälen dann veröffentlicht haben. Was war denn so das heißeste Eisen? Was war das Thema, was die am meisten beschäftigt hat? Wo sind sie eingestiegen? Wie haben sie darüber berichtet? Das würde mich jetzt auch mal interessieren, das Inhaltliche.
Ja, ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich. Mhm. Also man kann das ja tatsächlich ja jetzt auch bei YouTube sich auch suchen, wenn man elektrische Community eingibt, kriegt man halt eine Vielzahl von Videos angeboten und die sind halt durchaus völlig unterschiedlich. Also manche, die legen dann einen Schwerpunkt auf das E-Auto-Campen. Spektakulär war halt die Lichtshow mit Teslern, die da halt wenigstens mal für 2 Minuten etwas hingelegt haben, was es so weltweit noch nie gegeben hat, nämlich eben eine Tesla-Lichtshow mit 255 Fahrzeugen. Also das war schon für nicht wenige beeindruckend und da selbst dabei gab es halt verschiedene Perspektiven und ja, letztlich ist das, was dieses Event ausgemacht hat, eben auch von verschiedenen YouTubern auch unterschiedlich wiedergegeben worden. Und das fand ich dann schon auch spannend. Jetzt nicht nur für mich als Veranstalter, sondern sicherlich halt auch für den einen oder anderen im Zweifel sogar zu Hause gebliebenen, aber auch für diejenigen, die da waren, weil manche Eindrücke vielleicht auch durch die Lappen gegangen sind.
Ich mache ja die Veranstaltung in Horb und was ich immer von der ersten Veranstaltung an versucht habe, ist die Leute, die jetzt nicht Elektroauto fahren, dafür zu interessieren. Also die Bürgerinnen und Bürger von Horb und Umgebung dafür zu interessieren, dass sie jetzt auch elektrisch fahren können. Also ich wollte die Elektromobilität voranbringen. Bei deiner Veranstaltung wäre das ja bestimmt auch ein Ziel, aber ich denke mal, bei dir waren eben lauter Leute, die sowieso schon elektrisch fahren.
Ja, das hatten wir befürchtet, beziehungsweise wir haben versucht, dagegen zu steuern und erst vor ein paar Tagen, also vor 2-3 Tagen, eine News bekommen, die uns bis dato nicht vorlag, die ganz positiv in eine andere Richtung weist. Muss ich leicht ausholen. Wir haben einen vollelektrischen E-Citaro Gelenkbus am Start gehabt. Und zwar die lokalen Verkehrsbetriebe, die haben sich einen solchen geliehen. Die haben den nicht im Dauereinsatz und haben angeboten, weil die Geschäftsführung, das sind halt irgendwie Tesla-Fahrer, die das Event halt unterstützen wollten, das sogar kostenlos zu realisieren. Und zwar ein Pendeldienst vom Bahnhof, Halbstundentakt zum Veranstaltungsgelände. So, und jetzt haben wir die ganze Zeit von diesem Bus überhaupt nichts mitgekriegt. Gut, war jetzt auch so ein klein wenig unser Versäumnis, da nicht rechtzeitig mal nachzuhaken, aber zum Glück haben die sich jetzt von sich aus gemeldet. Wir hatten denen 50 Plakate zur Verfügung gestellt, die in deren Bussen in der Region am Start waren und auch einen Rabattcode, mit dem Besucher da halt günstiger zum Event kommen konnten. Und tatsächlich haben an die 200 Leute dieses Angebot auch genutzt. Und das war für mich jetzt eine sehr positive Information, mit der ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe. Also ich bin irgendwie davon ausgegangen, ja, das wird vermutlich gar nicht so funktioniert haben, weil letztlich wahrgenommen habe ich jetzt die Leute, die jenseits der Community als Besucher aus der Region auf dem Gelände aufgeschlagen sind, die habe ich nicht wahrgenommen. Aber offenbar gab es sie.
Okay, ja gut, die haben ja keinen Aufkleber auf der Stirn. Ich fahre nicht elektrisch, aber ist ja toll, wenn also 200 Leute gekommen sind, die sich dafür zumindest interessiert haben. Das sind ja die zukünftigen. Ja,
200 plus. Ja? Also keine Ahnung, wie viele jetzt noch mit dem Verbrenner da angereist sind. Aber also letztlich ein Event, welches den Titel Community trägt, ist natürlich primär für die Community. Mhm. Aber der Ansatz, halt auch jetzt gerade so in der Ausstellung, in der Zukunftsmesse abgebildet, war natürlich auch nicht E-Mobilisten einen Zugang zu ermöglichen. Und das Reizvolle an solchen Treffen ist natürlich, man kommt dann eben auch mit Praktikern der E-Mobilität und nicht nur mit irgendwelchen Mitarbeitern in Autohäusern ins Gespräch, die einem im Zweifel das Gegenteil von dem erzählen, was der Realität entspricht, weil sie halt keine Ahnung von der Materie haben.
Oh ja, in der Tat. Es gab auch ein Campen. Also ich war ja mit meinem La Moselle jetzt in der Bretagne und in der Normandie unterwegs, 3000 Kilometer insgesamt mit dem Caravan. Ich wäre ja auch mit dem Caravan zu dir gekommen, so wie ich das ja nach Hannover gemacht habe. Wie war das denn? Ist es glatt gelaufen? Weil ich habe so gedacht, da braucht man ganz schön Infrastruktur, Wasser und Strom und so. Hat das geklappt?
Ja, Strom haben sich die Leute teilweise selber mitgebracht. Ansonsten hatten wir das ausgeschlossen und das war jedem sozusagen ja auch bekannt und deswegen auch letztlich kein Thema mehr. Für Toiletten haben wir gesorgt, also dank unseres Sponsors für den Bereich WC und E-Auto-Camping, nämlich Tesla-Ausstatter, ist es möglich gewesen, einen wirklich, wirklich edlen Toilettenwagen dahinzustellen. Also VIP-Toilettenwagen war der beschriftet und der war wirklich Premium. Und da gab es nur positive Resonanz. Insgesamt, also ich habe das E-Auto-Camping erst im Nachhinein von der Dimension realisiert in Videos. Also es gibt da so ein paar. Also wir haben jetzt auch auf unserem YouTube-Kanal T&E Magazin eine Kurzfassung veröffentlicht vom E-Auto-Campen. Also für mich wahrnehmbar das, was zum Frühstücken dann in der Lohnhalle erschienen ist, weil wir haben halt mit Roland Schüren Backwaren ein ziemlich opulentes Frühstück für die Teilnehmer aufgefahren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, gut 300 Leute haben teilgenommen. Wow. Also es war ein richtiges Brett.
Okay.
Und ich habe ein Drohnenfoto gesehen oder Drohnenbild-Video, Drohnenvideo. Also wir haben dann ein Foto davon gezogen, deswegen spreche ich von Foto.
Ja, da sieht man das ganze Ausmaß und das hat mich ungemein beeindruckt. Mhm. Und es waren in der Tat Hänger mit am Start, es waren Dachzelte am Start. Der größte Teil hat natürlich einfach im Fahrzeug auf Matratze genächtigt, nicht nur in Tesla. Manche haben sich auch daneben gepflanzt in Zelte, waren jetzt letztlich nicht ganz so gedacht, aber E-Auto campen im Sinne von, ist wenigstens mit dem E-Auto angereist. Ja, also beeindruckend. Auf jeden Fall ein weiterer Weltrekord, weil ein Treffen, ein E-Auto-Camping dieser Dimension hat es auch noch nicht gegeben, weltweit noch nicht.
Okay. Wow. Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. Hast du für nächstes Jahr schon wieder was geplant?
Ich müsste lügen, wenn ich jetzt halt sage, dass ich es nicht weiß. Ich weiß, dass ich sowas wieder machen möchte. Dafür war das einfach ein viel zu tolles Event. Wie, wo, wann, keine Ahnung. Okay. Also es ist letztlich eine Geschichte, ich kann nach dem Ausschlussprinzip feststellen, also Messe Hannover war einfach viel zu teuer. Das kann man sich nicht leisten als Veranstalter. Und diese Zeche Hamm, die war schlicht zu klein. Also die war, klingt jetzt ein bisschen komisch, also weil das Gelände ist riesig, aber die Verteilung des Geländes, die war halt unterirdisch. Und wenn man dann halt irgendwie als Veranstalter irgendwann mal so mitgeteilt bekommt, die Flächen, die man eigentlich fürs E-Auto-Camping vorgesehen hat, sind kontaminiert. Ja, was soll man denn da sagen? Also selbiges halt dann auch so mit die Lohnhalle, in der wir ursprünglich halt die Veranstaltungen, die Diskussionsrunden durchführen wollten, die ist einsturzgefährdet und da gibt es keine Baugenehmigung für.
Okay.
Dann zwei Tage vor Beginn des Events oder am Vortag des Events kriege ich dann beiläufig mitgeteilt, ja, ihr hättet jetzt nicht für 28.000 Euro Zelte bestellen müssen, weil die Baugenehmigung liegt inzwischen vor.
Gut, das ist halt das Leben eines Veranstalters. Da muss man einfach mit unvorhergesehenen Dingen klarkommen irgendwie und dabei gucken, dass man da nicht finanziell untergeht, was du hoffentlich nicht getan hast. Wir haben ja nach Hannover miteinander gesprochen, da stand ja schon ein bisschen der Schweiß auf der Stirn, ist aber offensichtlich glatt gegangen und den haben finanziell auch alles im grünen Bereich.
Ja, gut. Das ist im grünen Bereich, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt da halt irgendwie ein was will ich mit einem Rolls Royce?
Wenn elektrisch wäre, ist okay, soll es ja irgendwann gehen.
Vielleicht. Ja, nein, also ganz klar, ich mache das ja nicht wegen Geld und wenn ich die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, mir ausbezahlen lassen wollte, dann hätte ich einen Stundenlohn unter
1,50 Euro.
Ja, Mindestlohn, also wirklich, also das ist heftig, wie viel Zeit das gefressen hat, das weißt du von Horb und das ist einfach kein Zuckerschlecken und deswegen, also es ist nicht ganz ohne als Herausforderung jetzt wieder auf die Suche nach einem neuen Veranstaltungsort zu gehen, aber grundsätzlich, wie gesagt, wir wären bescheuert, wenn wir das jetzt nicht nochmal machen.
Dann bin ich mal gespannt, wenn ich helfen kann, sagst du Bescheid und Timo, du hast es vorhin ja gesagt, neue Zeitschrift ist wieder draußen, T&E Magazin, wichtigstes Thema oder ein Thema, was du gerne vielleicht herausheben möchtest?
Ja, natürlich jetzt auch vieles so um das Event, also weil das, was auf der Bühne stattgefunden hat, das konnte auch nicht jeder konsumieren. Also wir hatten beispielsweise ein viel zu kleines Zelt. Also es haben sich auch ein paar Leute, das ist, weil eben nach Beschwerde gefragt wurde, es haben sich Leute beschwert, dass das Zelt zu klein war. Ja, das sehe ich auch so. Und wir haben jetzt halt jede Diskussionsrunde da auch nochmal redaktionell aufgegriffen. Darüber hinaus, haben wir das Thema E-Mobilität wieder mal aktuell von verschiedensten Seiten beleuchtet, Nachhaltigkeitsaspekte und so weiter und so fort. Man hat ja in jeder Ausgabe des T&E Magazins immer irgendwie alles Mögliche so in diesem Segment und ja, das erwartet man jetzt auch in dieser Ausgabe. Also
Gut, Timo Schad war das. Er ist Verleger und Veranstalter und ist uns Rede und Antwort gestanden. Vielen Dank, Timo, und ich denke, wir hören bald wieder voneinander, okay?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bis alles dahin.
Da. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich mich mal ein bisschen sortiert. Jessica, du warst auch nicht dort in Hamm, gell?
Nee, ich konnte tatsächlich auch nicht hin.
Du konntest auch nicht hin. Warst du in Hannover dabei? Auch nicht, gell?
Nee, Hannover ist mit dem Leaf einfach nicht realisierbar.
Naja, schon, aber schwierig, denke ich mal. Sehr schwierig. Aber eine Veranstaltung, die ich schon interessieren würde, ne? Also die Electrified Women sind ja auch immer vor Ort dabei, ne?
Absolut. Mich reizen sowieso Community-Veranstaltungen total. Ich liebe das Netzwerken einfach so sehr. Wo ich noch in Nordrhein-Westfalen eingewohnt habe, war ich ja auch regelmäßig beim Bäcker Schüren und habe Networking betrieben. Also eigentlich liebe ich das total und haben wir ja fast meine alte Einflugschleife gewesen, aber es ging halt nicht.
Es ging halt nicht. Mal sehen, wo er das nächste Mal aufschlägt mit seiner Veranstaltung. Vielleicht ist es ja näher bei dir oder bei mir. Keine Ahnung, wo er dahin möchte. Wir lassen uns überraschen. Der Gerhard, aber auch die Jessica haben ja mitbekommen, dass ich ein neues Projekt habe. Darüber wollen wir auch sprechen. Das ist sogar jetzt schon wieder ein ganzes Stück weitergekommen, dieses Projekt. Ich habe ja am Anfang der Sendung gesagt, dass wir auch zu Wasser unterwegs sein wollen. Und das hat auch den Grund, dass ich eben jetzt gerade mir ein Projekt überlegt habe, das ich machen möchte. Ich habe mir ein Boot gekauft. Einfach mal so, nee, nicht einfach mal so, sondern ich war auf der Interboot in Friedrichshafen, weil ich einfach mal gucken wollte, was ist eigentlich los mit der Elektromobilität auf dem Wasser? Und da tut sich tatsächlich, muss man sagen, eine ganze Menge und übrigens auch schon seit einer ganzen langen Zeit. Also Elektromotoren für Boote gibt es schon relativ lang, also schon seit vielen Jahren. Es gibt einen Marktführer und der kommt aus Deutschland, genau aus Bayern, nämlich Torqueedo. Und es gibt verschiedene andere Hersteller von Elektromotoren und es gibt eben auch inzwischen Boote, die rein elektrisch fahren und auch dafür konzipiert worden sind. Gerhard, kannst du dir sowas vorstellen? Weil das Problem ist, oder auch Jessica, das Problem, was ich immer gesehen habe, ich habe gedacht, naja, also im Vergleich zu einem Auto brauchst du ja viel, viel mehr Energie, um im Wasser voranzukommen. Das merkt man ja. Also Laufen ist irgendwie leichter als Schwimmen. Das ist natürlich auch bei Booten so. Hättet ihr euch das vorstellen können, dass das funktioniert?
Naja, warum nicht? Also es gibt ja schon die kleinen Elektroboote jetzt hier in Stuttgart auf dem Max-Eyde-See beispielsweise, mit denen man okay. rumschippern kann. Also im Touristenbereich wird es schon in einigen Orten umgesetzt, sowas. Also das ist nicht das Thema. Wenn es natürlich darum geht, dann mit so einem Boot dann auch größere Strecken zu fahren, an der Küste entlang oder Flüsse hoch oder runter, wie auch immer, was man ja so ein bisschen Wandern auf dem Fluss dann nennen könnte, so. Das ist wahrscheinlich dann eine andere Herausforderung, weil da brauchst du natürlich auch wesentlich mehr Energie, stärkere Motoren, als jetzt mit so einem kleinen, tuckernden Elektrobootchen auf einem Stadtsee. Ne? Das ist klar. Aber ich bin da auch gespannt, was die Entwicklungen angeht.
Ich denke auch, das Thema hat ja absolut Potenzial. Ich meine, das ist immer das Prinzip, alle sagen, das geht nicht und dann kommt einer, der macht's halt. Ja. Und die Entwicklung, die geht ja rasend schnell voran, wenn man mal schaut, wo wir vor 10 Jahren mit den Elektroautos waren und wo wir heute sind. Also klar, die Entwicklung geht voran und muss auch vorangehen, wenn wir sehen, dass zum Beispiel im Kreuzfahrtschiffbereich ja in manche Häfen schon große Schiffe gar nicht mehr einfahren dürfen. Da muss sich was tun, ganz klar.
Also Norwegen wird ja demnächst die Fjorde gesperrt für Verbrenner, also auch für Kreuzfahrtschiffe. Es gibt auch, da werden wir auch demnächst einen Spezialisten zu Gast haben, wahrscheinlich in der nächsten Folge, mit dem wir mal darüber sprechen können, nämlich Franz Neumeier, der regelmäßig mit mir auch einen Podcast macht, großtricks.de, kann man ja auch mal vorbeischauen. Da sprechen wir übrigens auch über Umweltaspekte der Kreuzfahrt. Und da gibt's auch eine Entwicklung hin, dass eben diese Kreuzfahrtschiffe sauberer werden, beziehungsweise auch elektrisch werden. Ich meine, klar, Kreuzfahrtschiff rein elektrisch zu betreiben, das ist Illusion, das wird nicht funktionieren, weil einfach der Energiebedarf viel zu groß ist. Aber man macht schon Schritte in die richtige Richtung, dass man also sagt, okay, das Schiff kann eine halbe Stunde oder eine Stunde mit Batterien fahren, beziehungsweise Wasserstoff wird jetzt gerade ausprobiert, Erdgas beziehungsweise LNG ist ja im Moment ganz groß, was aber auch Verbrennung ist, CO2-Emissionen. Darüber werden wir mit dem Franz Neumeier demnächst sprechen. Was ich jetzt mache, ist, mich um die Sportboote zu kümmern oder um Yachten. Also auf das Thema bin ich gekommen, weil es tatsächlich Also es wäre wirklich ein Traum für mich. Und den möchte ich mir erfüllen. Ja, also habe ich auch schon gesagt, ne? Ich möchte mir diesen Traum erfüllen. Es gibt eine Yacht, 19 Meter lang, ein Katamaran, der rein elektrisch betrieben werden kann. Das heißt, der hat, ich glaube, 16 Kilowatt Peak auf dem Dach und hat eine 280 kWh Batterie. Und das Ding kann autonom bei Sonnenschein 24 Stunden am Tag fahren mit einer Geschwindigkeit von 5 Knoten, also knapp 10 km/h. Das funktioniert heute schon, kann man kaufen, kostet halt 2 bis 2,5 Millionen, das kleinste, ist aber zu kaufen und funktioniert auch. Also das funktioniert tatsächlich. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, gut, okay, das möchte ich gerne haben. Wenn ich dann in Pension gehe, dann kann ich ein bisschen um die Erde reisen damit. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich an die 2,5 Millionen rankomme. Bis dahin habe ich mir gedacht, naja, also das funktioniert ja mit einem großen Schiff. Warum soll das nicht mit einem kleinen Schiff funktionieren? Und ich habe mir jetzt also gedacht, ich baue mir oder kaufe mir ein Schlauchboot und mache da ein Dach drauf. Und auf dieses Dach mache ich Solarzellen und hinten dran mache ich mir einen Elektromotor und damit fahre ich dann durch die Gegend. So, das Schlauchboot habe ich mir inzwischen gekauft tatsächlich. Das ist ein 4 Meter langes Schlauchboot, also ein recht großes Boot. Eins, das auch geeignet ist, um aufs Meer damit zu fahren. Also ein wirklich stabiles, gutes, festes Schlauchboot. Nicht so ein Kinderspielzeug für 150 Euro, sondern ein richtiges Schlauchboot. Als nächstes kommt der Motor. Da bin ich noch am gucken, was ich da nehme. Es ist auch immer eine Frage von der Finanzierung logischerweise, weil Elektromotoren natürlich teurer sind als Benzinmotoren noch nach wie vor, aber hinterher halt hat Spaß und schön leise sind und so weiter. Brauche ich ja nicht erzählen. Batterien werde ich wahrscheinlich mir 5 Kilowattstunden aufs Boot packen. Weiß ich auch inzwischen, was ich da nehme. Es ist ein 48-Volt-System, 224-Volt-Batterien mit jeweils 100 Ampere. Für die Techniker unter uns, das möchte ich mir dann aufs Boot machen und dann möchte ich eben über Flüsse beziehungsweise über Kanäle damit fahren und über Seen und vielleicht, weil ich dann eben auch einen größeren Motor habe, als ich eigentlich für diese Anwendung bräuchte, also Kanäle und so, größeren Motor dann auch aufs Meer rausfahren, damit zum Beispiel in der Bretagne in der Küste, an der Küste entlang fahren. Da freue ich mich riesig drauf. Und ich war dann eben auf der Interboot, um mich da zu informieren, mir die verschiedenen Motoren anzugucken. Aber was eben auch wieder auffallend war, das ist wie beim Gebrauch, beim Händler von Autos. Ja, kauf doch den Benziner. Ja gut, wir haben zwar die Elektromotoren, aber guck mal, da hast du dann weniger Probleme mit dem und der hat mehr Kraft und dies und jenes und das. Hast einfach, und es ist günstiger. Ja, also die waren jetzt nicht sonderlich dran interessiert, die Elektromotoren, die sie da hatten, auch tatsächlich zu verkaufen. Das war wieder,
also quasi sagen, die Geschichte wiederholt sich.
Die Geschichte wiederholt sich genauso wieder. Und ich habe wirklich Diskussionen mit denen geführt. Und das Besondere bei der beim Sportboot nehme ich sie jetzt mal. Ja, also es gibt ja zwei Arten, wie du fahren kannst. Du kannst entweder in der Verdrängerfahrt fahren, das heißt, das Boot bleibt komplett im Wasser, oder du kannst in Gleitfahrt, da hebt sich das ja vorne so ein bisschen hoch und gleitet dann übers Wasser. Und in der Verdrängerfahrt, wenn du langsam fährst, also mit, sagen wir mal, 5 Knoten, also knapp unter 10 km/h, brauchst du erstaunlich wenig Energie, um voranzukommen. Nur wenn du dann schneller wirst und wenn es nur 1 km/h ist, dann geht der Verbrauch steil nach oben. Das heißt also, du kannst mit, was weiß ich, 5, 6, 7 Stundenkilometern ewig fahren mit 200-300 Watt, die du brauchst aus der Batterie, um das Ding anzutreiben. Nur wenn du halt Vollgas gibst, ja, also in meinem Fall wären das dann, lass mir überlegen, 6 kW, die das Ding dann ziehen würde, dann wärst du schneller. Ob das dann in Gleitfahrt kommt, das Schlauchboot weiß ich noch nicht, das werde ich dann sehen, aber dann geht der Verbrauch eben deutlich nach oben. Und es gibt eben Boote, die man kaufen kann mit großen Batterien, die dann auch in Gleitfahrt gehen können. Es gibt auch solche Foils, also Flügel, die unter dem Wasser sind. Das Schiff hebt sich komplett aus dem Wasser und fliegt über das Wasser, weil da eben Flügel unterm Wasser sind. Die brauchen extrem wenig Energie, selbst bei hohen Geschwindigkeiten. Allerdings, bis sie dahin kommen, brauchen sie viel Energie, also um sich aus dem Wasser zu heben. Das heißt, sie brauchen trotzdem großen Motor und trotzdem große Batterien, weil sie da einfach viel Energie brauchen. Aber ihr seht, da gibt's unheimlich viele Entwicklungen und die Entwicklung wollen wir ein bisschen beobachten, auch in den nächsten Folgen. Und immer wieder mal mein Projekt, das wird jetzt erstmal Pause machen, weil es kommt erstmal der Winter. Das Boot habe ich jetzt erstmal abgelegt, habe ich einmal aufgebaut, habe dann gesehen, das war nicht so ganz einfach, aber haben wir hingekriegt und habe jetzt aber auch festgestellt, wahrscheinlich werde ich einen Trailer brauchen, weil ich dachte eigentlich, ich krieg's hinten in den Kofferraum. Ich krieg's nicht, es fehlen genau 2 Zentimeter, weil diese Bodenplatten, das sind Aluminium-Bodenplatten, die passen einfach nicht hinten rein, so dass ich auch noch das Boot reinmachen kann. Das ist echt ärgerlich, aber dann nehmen wir halt entweder den Wohnwagen und transportieren es damit oder ich kaufe mir noch einen Trailer dazu und transportiere es dann damit. Mal gucken, wie wir das machen. Also auch da gibt's Probleme. Boot habe ich schon, habe ich ein Sonderangebot auf der Interboot in Friedrichshafen bekommen, habe ich gleich zugeschlagen und Motor habe ich mir auch schon ausgesucht, aber dazu sage ich dann das nächste Mal mehr. Habt ihr dazu noch Fragen?
Ja, wann ist die Probefahrt im Frühjahr? Genau.
Sobald ich das Geld zusammengekratzt habe für Batterien und Motor. Ich muss jetzt erstmal sparen. Aber ich hoffe im Frühjahr, irgendwann im Mai oder so, würde ich das gerne auf die Reihe kriegen. Mal gucken.
Also wir sind dabei.
Gibt es da eigentlich Parallelen zu dem Umbau von Verbrennern auf Elektro bei den Autos? Kann man da irgendwie was für sich draus generieren oder ist das jetzt eine völlig andere Sparte?
Absolut. Es gibt viele, die mit dem Dieselmotor unterwegs sind, ja, also kleine Yachten oder so oder Segelboote, die ja oft auch einen Motor haben, damit sie in den Hafen rein oder rauskommen. Da gibt es zwei Motorenarten, ein Motor in Außenborder, das, was ich auch fürs Schlauchboot benutzen werde, oder eben ein Motor, der im Schiff verbaut ist und dann über eine Welle den Propeller antreibt. Und für beides gibt es Motoren und Angebote von den Herstellern und das wird auch immer mehr gemacht, weil gerade bei Segelbooten läuft der Motor ja immer nur ganz kurz, nämlich dann, wenn ich in den Hafen reinfahre oder aus dem Hafen raus. Und ihr wisst ja selber, ein Benzinmotor mag das nicht, wenn er nur kurz läuft und dann im kalten Zustand läuft. Das heißt, man muss den sehr viel warten, ja, und das kostet viel Geld. Der Verbrauch ist dementsprechend auch hoch, wenn der Motor kalt ist. Und dann gibt's noch eine andere Geschichte, die dazu kommt, nämlich die, dass du in vielen Fahrgebieten, also gerade auf Seen, gar nicht mehr mit dem Benzinmotor über den See knattern darf, sondern da darfst du nur noch mit Elektromotor fahren. Und wenn du halt dein Schiff da stationiert hast, wo nur noch Batterie bzw. Elektromotoren erlaubt sind, dann hast du gar nicht mehr die Wahl. Also entweder du hörst dann auf mit deinem Boot und verkaufst es oder du baust dir dann einen Elektromotor rein. Und das geht. Und das geht sogar recht gut. Also dann holt man einfach den Diesel raus und macht dann einen Elektromotor rein. Da gibt es, wie gesagt, viele verschiedene Angebote. Und beim Außenborder ist es noch einfacher, du tauschst einfach den Außenborder aus. Ja, das geht auch. Also das wird auch gerade viel gemacht. Also es ist durchaus ein Thema. Es ist auch ein Thema, was die Reichweiten betrifft, wenn du eben mit dem Motorboot unterwegs sein möchtest und nicht mit dem Segler. Aber darüber reden wir dann in einer anderen Folge.
Okay, yep.
Und ich hoffe, dass wir uns in 2 Wochen wiederhören. Vielleicht ist Jessica auch wieder dabei. Mal gucken, würde mich freuen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du heute dabei warst, Jessica. Herzlichen Dank. Sag schon Gruß an deinen Mann. Er kriegt bald die Materialien für die Webseite.
Das mache ich.
Er wartet ja sehnsüchtig darauf schon. Und Gerhard, das war jetzt das erste Mal, dass wir zusammen einen Podcast moderiert haben, nach so langer Zeit. Zum ersten Mal haben wir zusammengearbeitet und es war schön mit dir.
Oh ja, also ich habe mich auch sehr gefreut und es hat sehr viel Spaß gemacht. Doch. Und ich freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen.
Genau. Und die Themen dazu, mal schauen. Tschüss ihr zwei, bye bye.
Ciao.
Ciao.